Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 5.
Das Leben in Braunburg geht weiter. Schützenfest. Am frühen Samstag werden die ersten Ständchen für verdiente Schützenbrüder und, wo es sie denn auch gibt, für verdiente Schützenschwestern und natürlich auch für zahlungskräftige Geschäftsleute von einer Kapelle gespielt. So auch vor Waldorfs Bierschwemme. Alle, ob Gastwirt, Personal oder Gäste, haben sich vor dem Eingang versammelt. Daneben haben sich mit der Kapelle mitlaufende Kinder und weitere interessierte Zuschauer eingefunden. Logisch, dass so bei Waldorf der Andrang besonders groß ist.
Tritt zur Seite, Gockel! Das Ständchen wird mir gebracht. Überhaupt, einer muss in der Schenke bleiben.
Wer denn, Chef?
Na du!
Und warum ist doch niemand drin?
Einer muss auf die Kasse achten. Gelegenheit macht Diebe. Großartige Musik, was, Helga? Oder, Bijou, Axinia, was meint ihr?
Toll, ganz toll, Güni. Hallo, Axinia. Geht's zum Festplatz?
Und wenn's so wäre?
Mit dem Herrn des Waldes?
Was dagegen?
Ganz im Gegenteil. Ich müsste ihn selbst dringend sprechen.
Er kommt gerade vorgefahren. Die Gelegenheit ist also günstig.
Herr Falkenstein, hätten Sie irgendwann mal Zeit für mich?
Ja, worum handelt es sich denn?
Ich hätte es lieber mit Ihnen unter vier Augen besprochen. Ich schaue in der nächsten Woche mal in der Försterei vorbei.
Naja, wenn es sein muss.
Es muss, danke. Und viel Spaß noch.
Was hast denn mit dem rumzuschäkern gehabt?
Ich? Geschäkert mit dem? Hör mal.
Kleiner Flirt am Rande, was?
Mach dich nicht lächerlich, Peter. Wenn ich mich recht erinnere, hat er mit dir eine Verabredung getroffen. Mich hat er nicht gefragt.
Das bedauerst du wohl.
Nein. Und nun Schluss der Debatte. Fahr zu, mir wurde hier lange genug der Marsch geblasen.
Bei diesen Worten vergisst der Förster für einen Moment seine Eifersucht und denkt nur an sein großes Vorhaben.
Manchmal, liebste Axinia, hege ich ernste Zweifel, ob sich diese marschierfreudige Masse jemals für ein Bluesfestival hier bei uns im alten Steinbruch sensibilisieren lässt.
Ich glaube, das wird eine ganz geschäftsfühlige Woche.
Braunburg ist festlich ausgeschmückt, frisches Birkengrün, bunte Fahnen und lustige Wimpel über den Straßen sind das farbige Ambiente des Schützenfestes. Neben dem Schützenkönigswettbewerb steht der Rummelplatz im Mittelpunkt des Geschehens. Karussells für Kinder und Erwachsene, Schieß- und Losbuden, aber auch die den unnachahmlichen Duft von Karamellen, süßen Bonbons, würzigen Mandeln und duftendem Schmalzgebäck ausmachenden Buden sind mit von der Partie.
Gockel, schenk nach, den Herren dürstet.
Ich habe auch nur zwei Arme.
Flügel, Gockel, hast du nicht Flügel?
Selbstverständlich ist auch ein ganz Geschäftsfühliger auf dem Schützenplatz. Güni Waldorf bewirtschaftet das große Festzelt und darüber hinaus einen kleinen Bierschwemmenstand. Vier Tage muss die Bierschwemme nun ohne den großen Zampano auskommen. Natürlich sind die hartleibigen Stammtischbrüder mit auf den Rummel gezogen.
Hey, Günni, weshalb ist das Bier hier in der Markt teurer als in deinem Lokal?
Festtagszuschlag! Dafür sind die Musik und die frische Luft kostenlos.
Gockel, gib mir mal eine Portion vom Hirschgrill.
Ja doch, ich fliege. Sagen Sie mal, Chef?
Was ist ein Gockelchen?
Also, Chef, was mich wundert, wo kommt denn eigentlich der Hirsch hier am Grill so plötzlich her?
Wie meinst du das, Gockel?
Na, wo doch Wildfleisch wegen der Wildereigeschichten im Moment so schlecht zu kriegen ist. Haben Sie neulich selbst gesagt, Chef.
Also, Gockel, da pass mal auf. Das ist eben die freie Marktwirtschaft. Der Hirsch. Und das bleibt unter uns ein echtes Betriebsgeheimnis sozusagen. Also, der Hirsch ist kein Hirsch, der ist eine Kuh.
Der Hirsch ist eine Kuh?
Genau.
Aber das Geweih. Ich meine, eine Kuh hat doch nicht so ein mächtiges Geweih.
Du bist heute ein ganz schlauer Gockel. Das Geweih ist echt. Das habe ich mit Draht an der Kuh befestigt, damit jeder denkt, es wäre ein Hirsch. Kapierst du das jetzt, Gockel? Und wenn die Eierköppe ihr zehntes Bier intus haben, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die den Geschmack von Kuhfleisch zu Hirschfleisch noch unterscheiden können.
Also, Chef, wenn Sie es mir so erklären, ja, das verstehe ich, aber...
Ja, was denn noch, aber?
Der Preis. Ich meine, der Preis von Kuhfleisch und Hirschfleisch, ist der nicht anders?
Klar, eigentlich ist der anders, Gockel, aber alles hat seinen Preis. Die Leute kriegen hier eine echte Illusion geboten, Gockel. Und diese Illusion, Hirschbraten zu haben, die hat eben auch ihren Preis.
Nun, der liebe Gockel ist da wohl etwas überfordert.
Na, Herr Rechtsanwalt Habermals. Auch ein wenig Freude tanken auf dem Rummel.
Ach, hallo, Herr Schleicher. Ja nun, ich bin eigentlich nicht meinetwegen hier. Ich habe die Kinder von Mückenheims mitgenommen. Die arme Frau traut sich ja kaum noch raus, geschweige denn, dass sie auf den Rummel geht. Alle zeigen mit dem Finger auf die Frau. Da sind die Vorverurteilungen schuld dran, die manche so verbreiten lassen.
Aber, Herr Habermals, das ist die Presse.
Als Rechtsanwalt kenne ich die Pressefreiheit. Aber irgendwoher müssen die ja ihre Informationen haben. Und was liegt da wohl am nächsten, mein lieber Herr Kriminalkommissar?
Ich habe mich auch darüber geärgert. Aber lassen Sie uns den Ärger mit einem Bierchen hinunterspülen. Was halten Sie davon?
Danke, lieber nicht. Sie sehen ja die Kinder.
Die kleinen Rangen der Familie Mückenheim ziehen Habermals an den Armen. Sie wollen noch eine Runde Karussell fahren, nachdem sie kurz zuvor ihre klebrigen Zuckerstangen mit Erfolg an Habermals seidenem Anzug abgewischt haben. Doch er beweist Langmut. Der Anwalt fühlt sich auch in der Schuld. Erinnert er sich doch noch immer an sein missglücktes Plädoyer im Gerichtssaal, als es um die Verhandlung gegen Martin Mückenheim gegangen war.
Ich schließe mich den Worten des Herrn Staatsanwaltes an.
Tja, er hat damals versagt im Gerichtssaal. Seine Unfähigkeit, in entscheidenden Situationen sein Wissen an den Mann zu bringen, scheint sich nicht nur auf Prüfungen immens nachteilig auszuwirken.
Ja, Kinder, ja, ich komme!
Die Gruppe bahnt sich einen Weg durch den Rummel in Richtung Kinderkarussell. Dort steht schon eine lange Schlange an und Habermals betrachtet das Treiben.
Na, gefällt es euch gut, meine kleinen Scheißerchen? Ja, macht es dir denn auch Spaß? Schau doch nicht so trübsinnig, du darfst doch auch mal in den Hufschrauber.
Habermals wird nun auch schon etwas ungehalten, turnt doch dort vorn in der Schlange eine Frau herum, die den ganzen Betrieb aufhält, weil sie einige Wagen nicht freigibt.
Sagen Sie mal, gute Frau, dauert das noch länger bei Ihnen oder kann der Rest Braunburgs auch noch mal fahren?
Das ist ja schon gut, lieber Mann. Wenn Sie so freundlich bitten, ist die letzte Runde für uns nicht, ihr kleinen Scheißerchen. Dann dürfen meinetwegen Ihre gehören, gell, ihr Kleinen? Wir lassen uns doch unseren Spaß nicht vermiesen, oder?
Tja, die Hunde fahren nun ihre letzte Runde. Und die letzten Vorbereitungen auf den goldenen Schuss laufen bei den aktiven Schützen jetzt auf vollen Hochtouren.
Nun Jochen, die Rippe hast du aber ganz schön gesiebt, du.
Klar, Onkel Christian, ich bin dolle drauf, ey.
In der Geisterbahn scheint etwas Merkwürdiges vor sich zu gehen. Die Wilderer Klapprot und Aukam haben sich jeder eine Handvoll Chips gelöst und düsen schon seit einer halben Stunde immer wieder zwischen Kraken, Monstern, Gerippen und ausgestopften Tieren durch. Der Geisterbahnbesitzer ist etwas blass geworden.
Was veranstalten die denn da?
Ach, wissen Sie, das sind zwei Schütze, die nehmen zum letzten Mal Maß. Das hat man letztes Jahr schon gehabt. Fahre 20, 30 Runde und ballern auf alles, was sich drinnen bewegt. Nicht? Da bewegt sich schon eine Menge. Das ist für die wie Generalprobe zum Schützengehirn schießen.
Aber das ist doch gefährlich.
Gefährlich? Ja, das ist eine Geisterbahn.
Tja, Hauptsache der Rubel rollt auch für den Besitzer der Geisterbahn. Bisher ist offensichtlich noch niemand getroffen worden. Und den Geistern tut's nicht weh.
Na Jochen, hörst du ja nicht mehr auf zu ballern. Ich hab nur noch gesagt, bei der letzten Runde geht's.
Oh, ist denn das nun schon die letzte Runde, Onkel Christian?
Na klar, hab ich dir doch gesagt vorhin. Aber vor lauter Geballer verstehst du jetzt ein Wort nicht.
Na, das soll ja hier abgehen wie der Hirsch, du. Onkel, weißt du noch, als du im Walde, als du den ganzen Sprung Reh auf einmal abgeknallt hast, du, wie das ging, wie's Brezelbacken.
Hier geht's nicht ums Wildern, Jochen, hier tut's ums letzte Schießtraining für einen Königsschuss gehen. Und jetzt, mein Jott, noch ein Schuss, habe ich gesagt, nicht 120.
Aber du, Onkel Christian, du, jetzt ist mir wohler, du. Ich glaube, den König packe ich dieses Jahr. Ich sag dir, heute geht der Hirsch ab.
Hoffentlich ist deine heiße Trainingsphase für was Nutze gewesen, dass der Hirsch auch abgehen tut und nicht der Pferde mit dir durch.
Ganz zufrieden scheint der Wilderer Onkel heute mit seinem Neffen nicht zu sein. Der wird erst noch sein Talent am Schießstand beweisen müssen.
Onkel Christian, Weshalb willst du eigentlich nicht mitmachen beim Schützenkönigschießen?
Meinst du vielleicht, ich will noch auffallen, wo ich doch wildern gehen tu?
Aber ich tu doch mit wildern gehen. Und du sagst, ich kann hier ruhig ran.
Jochen, Junge, du in deiner Montur und mit deinem ständigen Waffenarsenal. Da fällst du doch sowieso derart auf. Das hier macht dann auch nichts mehr.
Jochen Aukam nimmt also nach seinen letzten Schießübungen in der Geisterbahn am Schützenkönigschießen teil. Sein Onkel, Christian Klapproth, beschränkt sich mehr aufs Coachen. Zurzeit knallen die letzten Trainingsschüsse. Jeder gemeldete Teilnehmer darf zum Einschießen 3 Schuss auf die Scheibe bringen.
Oho, das will nachgemacht sein, mein Lieber. Wenn du das beim Wettbewerb wiederholst, dann wird's der Königsschuss, mein Lieber. Wie war doch noch der Name?
Vanvier. Beju Vanvier.
Ach ja, Herr Vanvier, der neue Zugang in Braunburg, wenn ich das so sagen darf.
Beju hat den Plan gefasst, beim Königsschießen näher an die Wilderer und die anderen Personen, die mehr vom Ableben seines Vaters, dem Forstamtsleiter Eime, wissen mussten, heranzukommen. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Auch Klapproth und Aukam sind durch die lautstarken Bemerkungen des Schützenvogtes auf ihn aufmerksam geworden.
Pass auf, Jochen, der Vanvier da, das ist ein ernsthafter Konkurrent. Alle 3 Knaller in der 10. Wenn er nachher schießen tut, versuche ich ein bisschen abzulenken, klar?
Mal herhören, Männer, das Probeschießen ist vorbei. Jetzt geht's um die Wurst, ich meine um die Würde des Schützenkönigs. Wir gehen in der alphabetischen Reihenfolge vor. Erster Schütze, Aukam, Jochen.
Gut, tschüss und toi, 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 Jochen.
Aukam geht auf den Schießstand hinaus. Dort ist nun absolute Ruhe eingekehrt. Aukam legt an. Alle wissen, dass er ein guter Schütze ist. Er atmet durch, ganz tief, atmet zur Hälfte aus, die 10 der Scheibe stets fest im Blick. Kimme, Korn, Atemstille. Einige bange Sekunden, bis die Scheibe nach vorn gefahren wird.
Jawohl, der tat sitzen. Wer den besser reinbringen will, der muss mit dem Teufel im Pakt stehen.
Geraume Zeit verstreicht, bis der letzte Schütze aufgerufen wird.
So, der letzte auf der Liste, Vanvier Beju, bitte ans Gewehr.
Nun zieht Klapproth die Augenbrauen zusammen, denn es gilt, den Schützen so zu beeinflussen, dass die anderen sein Manöver nicht bemerken, denn das würde eine Wiederholung des Schusses wegen unsportlicher Einflussnahme geben.
Wisst ihr denn eigentlich, dass Zugereiste nach Alpenbrauch erstmal richtig vermöbelt werden, bevor sie am Schießen teilnehmen dürfen?
Ich werde die 10 zwar ankratzen, aber auf keinen Fall einen besseren Taler erzielen als dieser Aukam. Dann ist der Schützenkönig in bester Laune. Und bestimmt gibt's da eine Gelegenheit, in seinem Siegestaumel an ihn heranzukommen.
Indem Beju sich dieses durch den Kopf gehen lässt, legt er an. Er hat eine sichere Hand und weiß, wenn er daneben zielt, dann geht der Schuss auch daneben.
Juhu! Männer, da geht der Hirsch ab. Ich bin Schützenkönig. Leute, ich bin Schützenkönig von Braunburg. Ich hab's allen gezeigt.
Aukam braucht offensichtlich diese Aufmunterungen. Und wenn niemand sie dem Kleinwüchsigen gibt, dann sorgt er eben selbst dafür, dass er beklatscht wird. Beju geht nun auf Aukam zu und streckt ihm die Hand hin.
Na, herzlichen Glückwunsch. Das war ja eine super Leistung. Naja, da kann ja der Hirsch abgehen.
Jawohl, so ist es. Der Hirsch geht jetzt ab. Ich lade ein. Eine Schützenkönigsrunde am Bierschwemmstand, los.
Die Corona folgt dem noch nicht feierlich gekrönten, wenngleich schon designierten Schützenkönig Jochen Aukam zum Bierstand. Denn die Einladung zum Freibier lässt sich niemand entgehen. Am Bierstand warten schon Günni Waldorf, Reporter Theo Tempo und einige Schützen, die bereits mangels guter Ergebnisse aus dem Rennen um die Majestätenwürde sind.
Nun guck dir die an, Günni. Der Aukam schreit das von einem Hirsch und jubelt am meisten. Jetzt sag bloß, der ist Schützenkönig geworden.
Sieht ganz so aus. Aber meine Geschäftsfühligkeit sagt mir auch, hier riecht's nach Freibier und das schmeckt allen am besten. Ich will schon mal eine Runde vorschenken.
Also früher, da hieß das doch mal Schützenkönigswürde. Aber jetzt, wo sogar Wilderer mitmachen und gewinnen dürfen, die hätten doch früher höchstens als Zielscheibe dienen dürfen.
Na Theo, das behalt mal lieber für dich, das mit dem Wilderer. Es gibt in Braunburg Leute, denen diese Unterstellung schlecht bekommen ist.
Da hat Günni Waldorf ein starkes Wort ganz gelassen ausgesprochen.
Also, Leute, für die, die schon ein Bier haben, Prosit!
Prost, Jochen! Glückwunsch zum Schützenkönig!
Ich würde ja nicht bei einer Runde bleiben.
Toll ausgeschossen, das Ding!
Nachdem sich das erste Hallo gelegt hat, rückt sich Lokalreporter Theo Tempo, der Jochen Aukam auf der anderen Seite des Bierstandes gegenübersteht, ein wenig zurecht.
Sagen Sie mal, Aukam, dürfen denn Wilderer jetzt auch schon Schützenkönig werden?
Plötzlich herrscht absolute Ruhe am Stand. Niemand sagt ein Wort. Selbst Günni hat aufgehört zu zapfen. Seine Geschäftsfühligkeit sagt ihm, hier braut sich ein großes Ding zusammen. Günni versucht, mit einem unauffälligen Schritt aus der Mitte des Standes an eine Ecke zu gelangen, versucht, aus der Schusslinie zwischen Tempo und Aukam zu kommen. Aukam zieht seine Augenbrauen zusammen, seine scharfen Augen werden immer kleiner. Der nur knapp über anderthalb Meter große Mann geht auf die Zehenspitzen, spannt seine Muskulatur an.
Was willst du von mir, du gerne groß, hä?
Aukams Kopf ist hochrot angelaufen, seine Pulsader pocht, der Hals ist angeschwollen. Mit seinen starken Händen fasst er so hart an das Thekenbrett des Bierstandes, dass die Finger weiß anlaufen.
Willst du etwa welche auf die Fresse?
Tempo hat mit dieser extremen Reaktion nicht gerechnet. Dass es einen Disput geben würde, ja. Eine Auseinandersetzung mit Worten ist auch gewachsen, so etwas reizt ihn. Und deshalb hat er den Kleinen noch anstacheln wollen. Aber das hier, das hat er nicht vorausgesehen.
Nun blas dich mal nicht so auf, dadurch wirst du auch nicht größer.
Das ist ja nun eine jener Aussagen, die immer mal wieder absolut zur unrechten Zeit am falschen Platz gemacht werden und die in ihrer Folge schon oft zu unerhörten Unstimmigkeiten geführt haben.
Mach Platz, Leute! Der will was von mir und das soll er haben! Hier geht jetzt der Hirsch ab!
Oh, da sollte es wohl heiß hergehen auf dem Rummel.
Dir poliere ich die verdammte Fresse und deine Pfoten breche ich dir dazu, damit du nicht mehr solchen Quark schreiben kannst. Lies doch sowieso kein Mensch, du Schmierfink!
Ihr habt doch wohl einen Vogel!
Den Umstehenden wird es mulmig. Bei einer Schlägerei denkt dann jeder an sich und sucht deshalb meist das Weite. Viele tun das auch, aber einige stehen hier, die sind von Tempo und von der positiven Einstellung des Redakteurs zu ihnen abhängig. Sie brauchen ihn und so müssen sie sich notgedrungen auf seine Seite schlagen. Einige bilden einen Ring um Theo Tempo, um ihn abzuschirmen. Drei, vier andere versuchen, Aukam festzuhalten, doch das gelingt ihnen nicht.
Lass mich los, ihr Kläffer! Ich hau euch allen welche aufs Maul!
Aukam wehrt sich mit Händen und Füßen, schlägt auf alles ein, was ihn packen will. Schließlich bekommen sechs Mann ihn in den Griff. Und nun scheint sie die Gewissheit gepackt zu haben, dass sie mal einen drauf machen könnten. Sie beginnen, den hilflos von mehreren Männerarmen festgehaltenen Aukam zu prügeln.
Gib ihm!
Jetzt reicht's, Leute. Das ist unfair.
Halt dich da raus, er hat angefangen.
Angefangen? Wer hat hier angefangen? Er wehrt sich doch nur.
Spricht's und wirft sich auf die Männer, die angefangen haben, Aukam die Magengegend zu bearbeiten. Im Nu ist eine satte Schlägerei zwischen den Männern entbrannt, während die anderen sich vornehm zurückhalten. Besonders einer, nämlich der Unfriedenstifter Theo Tempo von der Allensteiner Zeitung, hat mit der Sache inzwischen scheinbar gar nichts mehr am Hut.
Ja, das sollen die unter sich ausmachen. Wenn die sich prügeln wollen, lasst sie. Das muss ich fotografieren. Ja, ein schöner linker Haken.
Ihr habt doch wohl einen Vogel. Demoliert mir nicht meinen schönen Stand.
Ja, und bitte recht freundlich für das Foto. Da wird Jan Muhammad Ali blass. Mensch, das Foto geht gleich noch in die Sportredaktion.
Tempo ist wieder ganz cool geworden. Er hält die Prügelei mit der Kamera fest. Währenddessen gewinnen Jochen Aukam und Béju Vanvier Oberwasser. Sie können die anderen außer Gefecht setzen. So, als wäre eigentlich nichts geschehen, gehen sie dann an den Stand zurück.
Mensch, hier ist der Hirsch abgegangen. Mein Lieber, ich heiße Jochen.
Und ich bin Jü. Prost, Jochen.
Prost.
Was ist ein Schützenfest ohne einen Schützenball? Und was ist ein Ball ohne Ansprachen durch die Offiziellen? Das Braunburger Dreigestirn von Bürgermeister, Stadtdirektor und Kurdirektor hat natürlich seinen Weg in die Walhalla der Schützen gefunden, in das von Günni Waldorf bewirtschaftete Bierzelt.
Grüß Gott und guten Abend, meine lieben Herren. Schön, euch bei mir im Bierschwemmzelt begrüßen zu dürfen. Hallo Horst, Hans-Dieter, Herbert, grüß euch.
Hallo Günni.
Davon habe ich für euch Plätze reservieren lassen. Der Schützenvogt ist auch schon da.
Zuvor allerdings will das Dreigestirn noch Kontakt zur Bevölkerung pflegen. Volksnähe demonstrieren, nennen sie das.
Meine lieben Anwesenden, als Schützenfurcht heiße ich Sie heute Abend zum Schützenball herzlich willkommen. Es spielt für Sie die Schützenkapelle. Zunächst aber möchten unsere Herren Bürgermeister, Stadtdirektor und Kurdirektor noch ein paar Worte an Sie richten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Schützenbrüder und Schwestern, ich freue mich, dass wir uns hier so feierlich...
Die Ansprache des Herrn Bürgermeisters ist nicht so mitreißend, dass man sie hier in aller Ausführlichkeit wiedergeben muss. Aber jetzt kommt er schließlich zum Ende.
Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen schönen Abend.
Natürlich möchte ich als Stadtdirektor auch ein paar knappe Worte an Sie richten. Aber wir wollen nicht viel reden, wir wollen feiern.
Die labern und hier stehen die Biere ab.
Komisch, Chef. Jetzt tun die drei so friedlich. Vorhin haben sie sich noch wie wild gestritten, wer denn als Erster ans Rednerpult darf.
Gockel, das ist Politik. Davon verstehst du nichts.
Ach ja, Chef. Wo wir gerade dabei sind, also...
Schieß los, Gockel. Wo drückt der Hahnkamm? Solange die noch labern, habe ich Zeit. Quatsch dich aus.
Also, Chef, ich kündige.
Du hast da wohl einen Vogel. Wieso denn?
Hier, lesen Sie.
Junger Mann zum Mitreisen gesucht.
Ich möchte gerne mal was von der Welt sehen.
Kommt gar nicht in Frage, Gockel. Die Kündigung nehme ich nicht an.
Oh, schade.
Ich bestehe auf Vertragserfüllung. Beim heiligen Promillus, Gockel will Flügge werden. Von wegen. Du bleibst im Stall.
Für wenige Tage hat das Schützenfest in Braunburg von den Umtrieben der Wilderer ablenken können. Jetzt ist das wirkliche Leben in das Städtchen zurückgekehrt. Forstoberinspektor Peter Falkenstein ist guter Dinge. Jetzt wird sich vieles wandeln. Er ist auf dem Weg zum Bahnhof Annenstein. Dort wird heute der neue Forstamtsleiter, ein gewisser Forstdirektor Ulrichs aus dem Thüringischen, ankommen.
Endlich kommt wieder Ordnung in die Bude. Man weiß ja vor Verrückten und Wilderern schon gar nicht mehr, wo im Wald die Bäume stehen.
Und privat hat Falkenstein nun endgültig den Entschluss gefasst, im alten Steinbruch des Silberbachtales ein Bluesfestival zu organisieren. Nur die Organisation des Ganzen, die ist ihm noch nicht klar. Deshalb will er seine Fahrt nach Annenstein nutzen, um beim Konzertagenten Zart vorstellig zu werden. Sicherlich wird der ihm mit Tipps behilflich sein.
Also, die Musik ist klar, der Platz im Silberbachtal ist klar, Besucher, das wird kein Problem sein. Naja, mit dem ganzen Drum und Dran, da brauche ich noch ein paar Tipps.
Falkenstein geht noch einmal alles durch, was seiner Meinung nach wichtig ist. Er trägt heute seine schmucke Förster-Ausgehuniform, weil er ja seinen neuen Chef abholen will. Der grüne Hut sitzt ihm keck auf dem Kopf. Kurz und gut, Falkenstein ist allerbester Dinge, als er in Annenstein vor dem großen Bürohaus hält, in dem Konzertagent Zart seine Räume hat.
So, da wären wir. Scheint mal wieder kein ordentlicher Parkplatz frei zu sein. Für Einsatzfahrzeuge frei halten. Na, ich bin ja sozusagen im Einsatz. Im Einsatz für die kunstliebende Allgemeinheit. Wird schon klappen.
Was Falkenstein so optimistisch betrachtet, bringt eine die Parkflächen abschreitende Politesse zum Stirnrunzeln. Sie ist ohnehin gerade in voller Fahrt, die beliebten Knöllchen, Beete oder wie immer sonst man die Strafzettel nennt, zu verteilen.
Der hält doch tatsächlich hier im Halteverbot. Grüner Loden, grüner Hut. Wird wohl so ein Heckefürster aus dem Hinterland sein.
Wiesel flink schreitet die Politesse auf Falkenstein zu.
Hey, Herr Forstrat!
Falkenstein dreht sich um.
Ja, schöne Politesse, wie kann ich Ihnen helfen?
Wollen Sie vielleicht ein Beet haben?
Nein, danke. Ich habe mit meinem Wald genug zu tun.
Die fesche Politesse ist verdutzt über diese Antwort. So kann sie für diesen Moment nur sprachlos hinter Falkenstein herschauen, der schnurstracks dem Bürogebäude zustrebt. Konzertagentur Fritz Zart steht in großen schwarzen Buchstaben auf einem der vielen Metallschilder zu lesen. Peter Falkenstein schreitet etwas aufgeregt durch den langen, blitzblank geputzten Flur, bis er wieder vor einer Glastür steht, die dieselbe Inschrift aufweist wie das Metallschild. Zaghaft klopft der Förster an der Tür, bis es endlich von drinnen ertönt.
Herein!
Der Mann kommt ohne Umschweife zur Sache und bei Peter Falkenstein stellt sich die Gewissheit ein, dass er es ganz offensichtlich gleich mit dem Konzertagenten selbst zu tun hat, was ihm nur recht ist.
Was führt Sie zu mir?
Mein Name ist Falkenstein.
Ich komme aus Braunburg. Was ich fragen wollte, Sie vermitteln Künstler, nicht wahr?
Das ist mein Job, da bin ich Profi.
Mit der Hand zeigt er dabei zur Wand, an der jede Menge Plakate kleben, die auf von ihm vermittelte künstlerische Veranstaltungen hinweisen.
Haben Sie auch Blueser? Ich meine, vermitteln Sie auch Bluesbands?
Der Mann zeigt sich erstmals etwas überrascht.
Bluesbands? Tja, also im Prinzip schon. Nur bestand in dieser Gegend dafür noch nie eine Nachfrage. Wie kommen Sie denn darauf?
Ja, wissen Sie...
Falkenstein hat nun die anfängliche Unsicherheit ein wenig abgelegt und beginnt jetzt ohne Scheu von seinem Vorhaben zu erzählen.
Ich muss mal vorausschicken, ich bin Förster.
Aha, daher auch die Liebe zum Blues.
Alle wundern sich. Naja, hat vielleicht auch ein wenig persönliche Gründe.
Wollten Sie Ihre diesbezüglichen Vorlieben jetzt mit mir besprechen?
In Falkensteins Gesicht macht sich ein verträumtes Lächeln breit.
Muss ich Ihnen allerdings sagen, dass gewisse Ärzte da viel besser geeignet wären. Ich habe viel zu tun, mein Herr.
Nein, Gottes Willen, nein. Ich sage das nur, damit Sie von mir einen Eindruck...
Den habe ich. Und was wollen Sie nun konkret...
Durch zart direkte Art verunsichert, beginnt Falkenstein wieder herumzudrucksen.
Wo war ich?
Sie stehlen mir langsam die Zeit.
Entschuldigung, natürlich, jetzt habe ich es wieder. Also, kurz herausgesagt, ich will ein Bluesfestival im Silberbachstal veranstalten.
Wo liegt denn das Silberbachstal?
In meinem Revier. Ich meine, in der Nähe von Braunburg.
Mitten im Wald ein Bluesfestival? Sie haben Nerven, Mannequin. Wissen Sie überhaupt, was die Durchführung eines Festivals kostet, Mannequin?
Ja, darum bin ich ja zu Ihnen gekommen, um mich beraten zu lassen.
100.000. Nur mal so. Mal kurz überschlagen.
100.000? Oje, was für eine Menge Geld.
Und wie sieht es mit der Entsorgung aus? Sie als Förster können es doch am allerwenigsten gutheißen, wenn Ihnen 10.000 Leute in den Wald scheißen.
Daran habe ich gar nicht gedacht.
Sehen Sie, sowas käme dabei heraus, wenn Amateure die Sache in die Hand nehmen. Nee, Mannequin. Ich gebe Ihnen einen wohlgemeinten Rat. Organisieren Sie lieber einen schönen Heimatabend, so für 3 Stunden mit Holzhacken, Peitschenknallen und anderen gesitteten Sachen.
Solche Veranstaltungen gibt es doch zur Genüge. Deshalb ja will ich mal etwas künstlerisch Ansprechendes durchführen.
Machen Sie, was Sie nicht lassen können. Meine Meinung kennen Sie. Und nun bitte ich Sie, sich zu empfehlen. Ich habe unaufschiebbare Termine.
Peter Falkenstein verlässt frustriert und enttäuscht das Büro des Konzertagenten. Insgeheim hatte er vorher noch gehofft, der Mann würde ob der guten Idee schier aus dem Häuschen geraten. Der Förster schaltet auf stur. Die Abfuhr dieses Unwissenden, der sich Konzertagent schimpft. Was soll dessen arrogante Art gegen einen Falkenstein ausrichten?
Wenn es auf diesem Weg nicht geht, dann eben anders.
Und ich weiß auch schon wie.
Peter Falkenstein hat sich kurzerhand entschlossen, eine Anzeige in der Annensteiner Tageszeitung aufzugeben. Diese hat ihre Geschäftsstelle im gleichen Haus. Er muss nur einen anderen Eingang benutzen.
Dem Zart, diesem Konzertfuzzi, dem werde ich es schon zeigen. Ignorant der. Diese arroganten Kerle lehnen alles ab, was nicht an Vorschlägen von ihnen stammt. Nun gut, wird halt alles eine Nummer kleiner.
Aber aufgeben tue ich nicht. Schon Axinias wegen.
Falkenstein tritt aus dem Haus. Davor wartet noch immer die Politesse, die Falkenstein verdutzt zurückgelassen hat. Sie hat ihn bewegen wollen, seinen Geländewagen nicht im Halteverbot stehen zu lassen. Nun versucht sie einen zweiten Anlauf.
Nun, Herr Forstrat, wollen Sie vielleicht eine Anzeige?
Richtig! Ich bin gerade auf dem Weg, eine Anzeige aufzugeben. Komme gleich wieder!
Falkenstein wundert sich noch ein wenig, woher denn die Politesse nun schon wieder weiß, was er bei der Annensteiner Zeitung will. Aber er hat jetzt nicht den Kopf, weiter darüber nachzudenken. Er betritt die Geschäftsstelle der Zeitung, die im gesamten Kreis Annenstein erscheint und in fast jedem Haushalt gelesen wird. Der Förster begibt sich zur Anzeigenaufnahme. Hinter dem Tresen steht ein junges Mädchen und lächelt Falkenstein freundlich an.
Ich möchte eine Anzeige aufgeben, und zwar folgenden
Moment,
Text...
Moment, bitte nicht ganz so schnell. Ich muss zuerst Ihre Personalien aufnehmen. Ihren Namen bitte?
Die Formalitäten sind schnell erledigt.
Und wie soll der Text lauten?
Ja, also schreiben Sie, Pianistin und Gitarrist suchen zwecks Gründung, Gründung ist nicht gut, besser ist, suchen wegen eines Auftritts bei einem Bluesfestival einen Bassisten und Schlagzeuger. Bei Interesse bitte melden bei, das geht nicht. Wenn ich dabei meinen Namen angebe, dann denken manche an einen verfrühten Faschingsscherz. Das geht doch sicher auch geheim. Ich meine...
Wir könnten Chiffre daraus machen. Das ist anonym.
Gut.
Machen Sie es bitte so.
Falkenstein zahlt die Anzeige an der Kasse, schaut noch einmal befriedigt auf die Durchschrift des Anzeigentextes und schreitet mit stolz geschwellter Brust in seiner grünen Förster-Ausgehuniform zum Ausgang. Vor dem ihn eine nette Politesse schon mehrfach darauf hingewiesen hat, dass sie ihm eine Anzeige verpassen wird, lässt er sein Auto weiterhin im Halteverbot stehen.
Ist ja wirklich reizend. Die gute Frau wartet noch immer auf mich und passt auf den Wagen auf.
Also, Herr Forstrat, ich glaube, Sie haben zu viel Geld.
Nun, wie man's nimmt. Ich glaube nicht, dass das Festival ein Flop wird. Wird mich kein Geld kosten. Und wenn, für Kunst muss man eben auch etwas übrig haben.
Sie scheinen mich nicht ernst zu nehmen, Herr Forstrat. Sie können mich nicht ignorieren.
Spricht's, drückt Falkenstein ein saftiges Strafmandat in die Hand, macht auf dem Hacken kehrt und widmet sich den anderen Fahrzeugen.
Das ist doch 60 Mark? Bloß weil ich mich nicht mit Ihnen unterhalte? Also diese Fahrten hier in die Zivilisation, die werden einem auch immer verleidet. Ich weiß schon, weshalb ich gern im Wald bleibe.
Falkenstein wendet sich seinem Geländewagen zu, steigt ein und fährt los. Und sein geliebter Blues, der fährt natürlich mit.
Wie spät ist es denn? Ui, da bin ich aber spät dran. Muss ich ein bisschen aufs Gas drücken. Macht ja einen schlechten Eindruck, wenn ich zu spät zum Bahnhof komme, um meinen neuen Chef abzuholen. Forstdirektor Ulrichs. Aus dem Thüringischen soll der kommen. Naja, kann ja alles nur noch besser werden. Hauptsache, er hat was für Blues übrig.
Der Förster lässt während der Fahrt zum Bahnhof noch einmal die letzte halbe Stunde Revue passieren. Seinen Besuch beim Konzertagenten, der ihn zu der Überzeugung hat kommen lassen, dass diese Künstlerhaie nur auf Geld aus sind, aber nicht die Kunst fördern wollen. Sein Gang zur Geschäftsstelle der Tageszeitung, wo er eine Anzeige aufgegeben hat, mit der er Mitstreiter für das Bluesfestival sucht. Dann hat er den alten Steinbruch im Silberbachtal vor Augen, in dem vor reizender Kulisse das Open Air stattfinden soll. Der Straßenverkehr, in dem sich Falkenstein träumend mit seinem Wagen fortbewegt, bringt ihn in die Wirklichkeit zurück.
Können Sie denn nicht aufpassen? Bleiben Sie lieber im Wald, wenn Sie nicht Auto fahren können. Ich das schon sehe. Autofahrer mit Hut.
Falkenstein nickt und hebt entschuldigend seine Hand in Richtung des vor Wut schäumenden Mannes, dem er soeben auf dem Bahnhofsvorplatz elegant die Vorfahrt genommen hat. Dann fährt er in eine freie Parklücke, springt aus dem Wagen und eilt an den Bahnsteig.
Es ist eingefahren, der Zug aus Erfurt. Bitte aussteigen, der Zug endet hier.
Schon von Weitem erkennen sich die beiden. Der neue Braunburger Forstamtsleiter Ulrichs im schmucken Loden, Forstoberinspektor Falkenstein ebenfalls im feschen Grün. Sie begrüßen sich, Falkenstein holt einen Kofferkuli und geleitet Ulrichs zu seinem Wagen, um ihn mit seinem Wagen ins Forsthaus zu bringen. Und erinnern Sie sich noch? Béju Vanvier, Sohn des unter rätselhaften Umständen ums Leben gekommenen Forstamtsleiters Eime, will auf eigene Faust den Tod seines Vaters untersuchen.
Das ist sehr interessant. Eintragungen im Jagdkalender meines Vaters. Rubriken, Ansätze auf das Feld, wann, wo. Besondere Beobachtungen.
Béju Vanvier ist in das Forstamt eingedrungen. Er weiß, dass der Dienstantritt des neuen Amtsleiters bevorsteht, also muss er noch vorher tätig werden, um unbemerkt in den Unterlagen seines Vaters zu blättern. Er meint, seinen verstorbenen Vater so gut zu kennen, dass er konkrete Aufzeichnungen über Wilderer erhofft. Und mit dem Jagdkalender hat er erste Hinweise auf dieser Fährte gefunden.
Eine Stunde vor Sonnenaufgang, M, K und A beobachtet auf der Silberbachwiese, Gewehre auf dem Rücken. Mit Schweiß getränkte Kleidung.
Das hat dem alten Eime den Hinweis auf Wilderer gegeben. Schweiß nennt der Jäger das Blut des Tieres. Die Kleidung muss also über und über rot mit dem Blut eines Hirsches, eines Rehes oder anderen Großtieres gewesen sein.
Hier, eine Woche vorher, K und A an der Lichtung Stolleneingang gesichtet. Beide bewaffnet. K scheint der Anführer zu sein.
Béju blättert weiter, bis kurz vor den Todestag des Vaters.
K und A wieder beobachtet. Legten mindestens 5 Stück Rehwild zurecht. Abholung durch kleinen Lieferwagen, amtliches Kennzeichen Annenstein-GW. Ziffer auf die Entfernung nicht erkennbar. Was steht da im Nachsatz? Ich glaube, ich kann in den nächsten Tagen die Bande zerschlagen.
Nun glaubt Béju, ein weiteres Indiz dafür gefunden zu haben, dass die Wilderer seinen Vater umgebracht haben und dieser nicht, wie die Polizei vermutete, Selbstmord begangen hat.
K.A. und M., das sind Abkürzungen für Namen. Das könnten sein Klapproth, Aukam und Möckenheim. Also genau die Leute, die ich aus dem Gefühl heraus auch im Verdacht habe. Dann schauen wir doch mal weiter. Was ist das? Ein alter Jagdschein.
Béju klappt das entwertete Dokument auf, das einem früher zur Jagdberechtigten abgenommen worden ist. Vielerlei Gründe können Ursache für den Entzug der Jagderlaubnis sein. Immerhin will man, dass die Jäger mit Vorbild auch Jäger des Waldes und des Wildes sind und sich einwandfrei verhalten.
Christian Klapproth. Das ist der alte Jagdschein von Christian Klapproth. Du meine Güte, mein Vater hat ihm den Jagdschein entzogen. Na, wenn das nicht ein weiteres Indiz ist. Da hat sich der Klapproth also schon früher...
Béju wird in seinen Überlegungen gestört. Plötzlich fährt ein Geländewagen vor dem Forstamt vor.
So... Vielen Dank, Herr Falkenstein. Nett, dass Sie mich vom Zug abgeholt haben.
Das war doch selbstverständlich, Herr Forstdirektor. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstbeginn und Waldmanns Heil.
Waldmanns Dank, lieber Falkenstein, Waldmanns Dank. Und vergessen Sie nicht, morgen um 8 Uhr hier bei mir zur Lagerbesprechung.
Béju legt seine Funde in den Schreibtisch zurück und klettert aus dem zur Hausrückseite gelegenen Fenster, zieht es von außen so gut es geht zu und verschwindet ungesehen, bevor der neue Forstamtsleiter Ulrichs das Haus betritt.
Meine Herren, ich hoffe, dass ich auf Ihre Hilfe und Mitarbeit zählen kann.
Die Lagebesprechung im Forsthaus hat nur noch einen kleinen Teilnehmerkreis. Forstoberinspektor Falkenstein und Haumeister Freiberg, der als Chef der Waldarbeiter mit in die neuen Strategien eingebunden werden soll.
Meine Recherchen zum Thema Wilderei zufolge sind in der letzten Zeit erhebliche Verbrechen begangen worden. Eine Vielzahl grober Delikte.
Aber so grob ist es eigentlich gar nicht, wenn wir vom Mordgeschehen einmal absehen.
Nun, da bietet Falkenstein wieder einmal das Bild des bis über beide Ohren Verliebten, der in letzter Zeit nur sehr wenig vom richtigen Leben mitbekommen hat. Da muss er sich schon einige klare Worte gefallen lassen, die ihn aber nur vorübergehend aus seinem Himmelreich zu holen scheinen.
Eine Vielzahl grober Delikte. Ein rätselhafter Tod meines Amtsvorgängers, des Herrn Eime, selig. Der Mord an Forstdirektor von Roller. Waldmanns Ruhe den beiden an dieser Stelle. Erhebliche Beutezüge einer nicht bekannten Zahl von Wilderern, die wahrscheinlich auch entsprechende Abnehmer haben. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass es Lösungsansätze für diese Probleme gäbe.
Der Forstamtsleiter lässt sich nun die bisher eingeschlagenen Wege erläutern. Was dabei herauskommt, ist allerdings nur, dass sein Amtsvorgänger Eime offensichtlich Beobachtungen angestellt, die Ergebnisse aber nicht weitergegeben hat und dass der nun ermordete Forstinspektor von Roller mit harter Hand, aber letztendlich erfolglos gegen vermeintliche Wilderer vorgegangen ist.
Meine Herren, ich habe meine klaren Vorstellungen, was zu tun ist. Hart durchgreifen ist dabei die oberste Devise, ohne die nichts laufen kann. Ab sofort wird nicht mehr reagiert, sondern wir agieren und wir regieren im Walde. Niemand sonst. Wenn ich Ihnen aus der Dissertation des Herrn leitenden Forstdirektors Dr. Walter Hannover etwas zitieren darf. Die Wilddieberei ist ein nationalökonomisches Übel, zu dessen Heilung alles Mögliche getan werden muss. Die Verfolgung jedes einzelnen Jagdfrevels allein, ohne weitere Maßnahmen, vertilgt diese Vergehen nicht.
Ulrichs führt weiter aus, dass er die lohnende Beschäftigung eines jeden Arbeitstüchtigen für vordringlich halte.
Die Leute müssen sich im Wald aufhalten. Sie müssen sich vom Wald ernähren, ohne Wilderei. Sie müssen Arbeit erhalten als Wegearbeiter, als Waldarbeiter, als Steinbrucharbeiter, sodass sie nicht zu Verbrechen gezwungen werden. Denn die Gemeinde kann sie auf Dauer nicht ausreichend ernähren. Lassen Sie uns wirken, indem wir außer der Peitsche auch Zucker verwenden.
Haben Sie dazu konkrete Ansätze, Herr Ulrichs? Die Schaffung von Planstellen und so weiter?
Nun, mein lieber Falkenstein, das müssen wir jetzt alles gemeinsam angehen. Herrn Freiberg werden wir zur Unterstützung mit heranziehen. In dieser Zeit brauchen wir besser einen Mann mehr mit Gewehr als einen zu viel bei der Holzarbeit.
Ende Folge 5.